Domradio Sonntagslicht.
Wir haben Sonntag, dritten Advent oder aber auch Gaudete. Dafür muss man erstmal die Kerze anmachen. Moment. Feuerzeug. So, zack. Ist eigentlich gar nicht erlaubt hier im Studio. Ich mach's trotzdem. Drei Kerzen an am Adventskranz. Heute ist Gaudete-Sonntag. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir sind bald da. Und zwar bald kommt der Herr. Gaudete in Domino Semper, das ist der Eröffnungsvers im Gottesdienst am heutigen Tage. Und da steht dann übersetzt, freut euch im Herrn alle Zeit. Also wir bereiten uns im Advent ja traditionell auf eine eher besinnliche und bußfertige Zeit vor. Und der Gaudete-Sonntag, der steht im Zeichen der Vorfreude auf die Ankunft Christi. Wir haben eigentlich schon Bergfest und deswegen zündet man am dritten Advent dann ein durchaus rosa Kerzchen an. Und auch die liturgische Farbe für den Priester ist rosa. An diesem Sonntag wird ein rosa Messgewand getragen. Das ist die freudige Unterbrechung des sonst violetten Advents. Die dritte Kerze darf also heute rosa sein. Theologisch gucken wir auch noch mal gerne eben schnell drauf. Der Sonntag erinnert uns ja daran, dass Christen inmitten von Prüfungen und Herausforderungen zur Freude berufen sind, weil sie auf das Kommen Christi hoffen dürfen. Also, der Gaudete-Sonntag, den wir an diesem dritten Advent feiern, markiert einen besonderen Moment des Aufatmens und der Hoffnung in einer nachdenklichen Zeit des Advents. So, wir denken weiter nach über das, was ich gesagt habe und wir freuen uns jetzt auf gut 15 Minuten Sonntagslicht. Ich bin Olli Kelch am heutigen dritten Advent. Ich würde wahrscheinlich schon nach 12 Kilometern schlapp machen. Pfarrer Hans-Gerd Paus ist 12.000 Kilometer gepilgert, quer durch Europa. Wir haben ihn hier im Domradio Sonntagslicht und auch bei uns online immer wieder begleitet, bei Facebook, Instagram und natürlich auch auf unserer Website und im Radioprogramm. Und auch ich habe immer wieder mal mit ihm gesprochen und das Ganze dann hier im Podcast veröffentlicht. Und er ist vor einer Woche am Ziel angekommen. Er wollte ja von Istanbul, das war seine zweite Route, von Istanbul bis nach Santiago de Compostela, ist da noch ein paar Kilometer weitergelaufen, um wirklich bis zum Ende der Welt zu kommen. In Finisterre ist er dann letztendlich nicht gestrandet, sondern am Ziel angekommen und da hatte ich dann mit ihm gesprochen. Also es ist eine Leistung, 12.000 Kilometer innerhalb von knapp anderthalb Jahren durch Europa zu pilgern, natürlich zu Fuß. Ab und an hat er mal den Zug genommen, wenn gar nichts mehr ging, aber trotzdem, die meisten Strecken hat er wirklich per Fuß, per Pedes zurückgelegt. Und ich wollte von ihm wissen, was diese 12.000 Kilometer Reise mit ihm überhaupt gemacht haben.
Ja, die Frage ist gut, da denke ich auch ganz oft drüber nach. Ich habe vieles dazugelernt oder vieles ist mir bewusster geworden. Ich hatte letztens eine Karte gelesen, da stand drauf, am Ende des Spiels landet der Bauer und der König wieder in derselben Schachtel. Und diese Karte hat mich sehr inspiriert, über meine Reise nachzudenken und habe festgestellt, der Camino ist auch so, der nimmt uns aus dem Spiel raus. Oder dieser Weg hat mich aus dem Spiel rausgenommen. Und mit wem ich gegessen und getrunken und Schlafplätze gesucht habe, das waren ehemalige Obdachlose, Alkoholkranke, Professoren. Und es passte immer. Das heißt, wir haben unser Spiel, was wir, ich sag mal, draußen außerhalb des Weges spielen, irgendwie verlassen. Und haben so eine kleine neue Weltordnung auf dem Weg ergründet. Wer da alles zusammen zum Abendessen gemeinsam gekocht und gespült hat, das ist faszinierend, das kann ich mir draußen so gar nicht vorstellen.
Er hat auf seiner Pilgerreise eine Menge erlebt. Er hat mehrere Länder durchquert. Dänemark, Schweden, Norwegen, Türkei, Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich, Spanien. Also da kommen noch einige hinzu, Kroatien zum Beispiel. Und er hat auf seinen 12.000 Kilometern auch eine ganze Menge Leute kennengelernt, ist mit denen auch teilweise einige Tage parallel zusammengegangen. Hat er da so ein paar Lieblinge entdeckt, wollte ich von ihm wissen?
Ich gebe jetzt mal eine theologische Antwort und das, da stehe ich jetzt tatsächlich zu. Der Kumpel Jesus, der war mir am wichtigsten. Der Kumpel, weil Kumpel kommt ja von Kumpane, der, mit dem ich das Brot brach. Mhm. Und mit dem habe ich tagtäglich gequatscht, würde ich mal sagen, geredet, gebetet, alles Mögliche. Und dann gab es auch noch einige Menschen. Also natürlich, wer mich lange begleitet hat, war der Kaspar. Ja. Der ist mir ans Herz gewachsen. Dann auch noch ein paar andere, ein Franzose noch, der sich jetzt wieder gemeldet hat und plötzlich wieder auftaucht. mit dem habe ich auch tolle Gespräche geführt. Aber ich will jetzt sonst keine herausheben, weil jede Begegnung hat so einen Wert in sich auch. Und ich will den nicht festmachen in erster Platz, zweiter Platz, dritter Platz.
Mich hat er auf jeden Fall beeindruckt. Ich denke, bei euch genauso. Pfarrer Hans-Gerd Paus pilgerte in gut 16 Monaten einmal quer durch Europa. 12.000 Kilometer hat er zurückgelegt. Ja, mittlerweile ist er in Deutschland wieder angekommen und hat auch schon eingeladen zu einem gemeinsamen Gottesdienst mit anschließender Begegnung im Gemeindehaus. Und zwar in Sendenhorst am 18. Januar. Ich werde dabei sein und werde ihm dann mal persönlich die Hand drücken. Ich habe ihn auch noch gar nicht persönlich kennengelernt. Wir haben immer nur gezoomt. Und jetzt wird's dann mal Zeit. Wenn wir schon in der Vergangenheit gerade waren mit Pfarrer Hans-Gerd Paus, dann schauen wir auch noch mal auf Freitag, den 13. Für die einen ist es ein Glückstag, für die nächsten ein Pechtag. Ich weiß aber, es ist für die auf jeden Fall die Skandinavier ein richtig schöner Feiertag. Das ist nämlich ein Lichtbringertag in dunklen Zeiten, denn die Schweden feiern Heilige Lucia. Das ist der Gedenktag der Heiligen Lucia, der vor allem in nordischen Ländern richtig schön gefeiert wird. Ich selber war noch nie da. Hat das schon mal jemand von euch erlebt? Dann freue ich mich über Feedback an info@domradio.de. Schickt mir doch mal, wie es dort aussieht an diesem 13. Dezember oben im hohen Norden. Denn Lucia ist die Lichtbringerin und es gibt dort schöne Prozessionen, Gottesdienste. Weiß gekleidete Mädchen und Frauen gehen mit Kerzenständern auf dem Kopf, die dann auch noch brennen, also die Kerzenständer, durch die Gassen und bringen Licht in die dunkle Jahreszeit. Wo dieser Brauch herkommt, der in Schweden praktiziert wird, das klären wir jetzt.
Wenn die Tage am kürzesten sind und der Winter unendlich scheint, kommt in Schweden die Lichtbringerin Lucia. Im ganzen Land werden am 13. Dezember Kerzen angezündet, stimmungsvolle Lieder gesungen und Pfefferkuchen geknabbert. Durch die Straßen ziehen Umzüge mit Lucia an der Spitze, die ein weißes Gewand und eine Kerzenkrone auf dem Kopf trägt. Dargestellt wird sie immer von jungen Mädchen.
Lucia, Symbol für ljuset will vara, som kommer från ovan, det evigt klara.
Bästa fålen, apelgrå, vi här kommer så gärna.
Das Lucia-Fest ist eine der wichtigsten schwedischen Traditionen, auch wenn die historische Lucia gar nicht aus Skandinavien stammte, sondern auf Sizilien lebte. Das war um das Jahr 300, zur Zeit der Christenverfolgung. Lucia bekannte sich früh zum christlichen Glauben. Bereits als Kind, so erzählt es die Legende, legte sie ein Keuschheitsgelübde ab.
Nichtsdestotrotz hat ihre Mutter dann, als Lucia älter wurde, für sie einen Bräutigam aus gutem Hause suchen wollen. Das passte der Lucia natürlich so nicht, denn sie wollte ja keusch leben.
Erklärte Simon Rüffin vom Bonifatiuswerk, das sich für Katholiken in der Diaspora engagiert.
Und dann wurde die Mutter aber krank, schwer krank. Und da hat ihr Lucia eben als gläubige Christin gesagt, du könntest doch zum Grab der heiligen Agatha wallfahren. Das ist auch eine christliche Heilige, auch auf Sizilien begraben. Und die Mutter hat das dann gemacht und wurde dann auf wundersame Weise geheilt, nachdem sie an diesem Grab der Agatha war. Und das hat die Mutter von Lucia dann so überzeugt, dass sie gesagt hat, okay, dann will ich deinem Herzenswunsch auch nachgeben, du darfst als Jungfrau, als gottgeweihte Jungfrau leben und dich ganz Christus verschreiben.
Der versprochene Bräutigam fand das nicht gut. Gekränkt und erbost ging er zum römischen Statthalter und verriet Lucia als Christin. In der damaligen Zeit ein Todesurteil. Sie wird festgenommen und gefoltert, doch sie hält an ihrem Glauben fest.
Und sie hat dann eben das Martyrium erlitten in dieser Zeit. Das war eine sehr schwere Zeit für die Christen, sehr grausam auch. Es gibt ausgeschmückte Legenden, was ihr alles angetan wurde. Das hat sie alles immer überlebt, sodass zum Schluss gesagt wurde, gut, jetzt wird sie eben mit dem Schwert in den Hals gestochen. Insofern ist sie dann durch das Schwert umgekommen, was auch mitbegründet, dass sie heute unter anderem angerufen werden kann, wenn man Halsschmerzen hat.
Nicht nur bei Halsschmerzen hilft sie, sondern auch bei Augenleiden. Sie ist die Schutzpatronin der Bauern, Hausmeister und Schriftsteller. Und verehrt wird sie nach wie vor in Italien und Südosteuropa. Aber in Skandinavien, vor allem in Schweden, ist Lucia einer der wichtigsten Tage im Jahr.
Wir wissen, in Nordeuropa, in Schweden, ist es sehr lange dunkel im Winter, sehr lange dunkle Jahreszeit und Licht ist da etwas ganz Wertvolles.
Tja, Termin fürs nächste Jahr auf jeden Fall blockieren. Das muss ich auch mal in Natura sehen. Die heilige Lucia. Was ich nicht mehr sehen brauche, sind Kindergärten. Nicht, weil ich keine Kinder mag, sondern ich habe zwei, die sind schon lange aus dem Gröbsten raus. Aber der Vatikan, der hat jetzt eine erste Kita, also eine sogenannte Vati-Kita. Ihr Kinderlein kommt, das sagt ja auch Papst Franziskus immer wieder. Aber wie steht's mit der Betreuung der Kleinen? Ja, der Vatikan, der bekommt im Frühjahr seine erste eigene Kita. 30 Kinder zwischen 3 Monaten und 3 Jahren sollen dann dort aufgenommen werden, werden dann in Italienisch und Englisch gebildet, wie die Regierung des Vatikanstaats mitteilte vergangene Tage. Die Kindertagesstätte mit dem pädagogischen Team werde montags bis freitags von 7.30 Uhr bis 18.30 Uhr geöffnet sein und damit, glaube ich, ein bisschen länger sogar als in Deutschland. Damit wolle man den Bedürfnissen der Angestellten des Kirchenstaats und ihrer Familien gerecht werden, heißt es. Die Kita wird sich nennen San Francesco e Santa Chiara und steht dann unter dem Schutz des heiligen Franziskus und der heiligen Clara von Assisi. Ihr Kinderlein kommet, gerade in der jetzigen Zeit, eine nette Nachricht. Ist es doch so, Singen hebt die Stimmung, Singen befreit die Seele und wenn man in der Kirche singt, betet man auch noch doppelt. Jetzt gerade in der Advents- und Weihnachtszeit hören wir ja auch tagtäglich mehrmals in der Stunde Musik aus dem Radio, die nach Advent- und Weihnachtsmusik klingt. Ja, und der Theologe und Musiker Reinhard Horn, der schreibt seit vielen, vielen Jahren Kinderlieder und ihm ist es wichtig, dass die Texte auch eine Aussage haben. Aktuell ist er auf großer Tournee mit Weihnachtsliedern. Love and Light nennt sich das Ganze, also Liebe und Licht, steht also als Motto bei den Konzerten. Er hat uns erklärt, warum.
Und mein Gefühl ist es, dass wir uns in eine immer stärkere, gottfernere Zukunft bewegen. Und ich möchte eigentlich den Kindern, den Menschen genau diese beiden Worte zurufen. Lasst uns im Licht bleiben und lasst uns in der Liebe bleiben, bei aller Krise und bei all dem, was uns möglicherweise gesagt wird, was uns trennt, zu schauen, was wir auch als christliche Menschen, als Familie eben verbindend haben.
Und das sind seiner Meinung nach Liebe und Licht. Auf der Bühne singt Horn immer mit vielen Kindern zusammen, die aus Kirchenchören oder Schulchören zusammengewürfelt sind.
Das sind für mich immer ganz besondere Erlebnisse, wenn ich sehe, wie während eines Konzertes Kinder sich etwas zutrauen, weil sie mit mir gemeinsam ein Lied singen, weil sie im Chor auftreten. Und man kann buchstäblich sehen, wie die Kinder während dieses Konzertes wachsen. Und meine Idee ist ja, dass ich versuche, durch die Lieder und Geschichten, die ich singe und erzähle, den Kindern, Klammer auf, nicht nur den Kindern, Klammer zu, Seelenproviant mit auf den Lebensweg zu geben.
Seelenproviant, Liebe und Licht. Musik bei Weihnachtskonzerten mit Reinhard Horn kann man nicht mehr lange erleben, nur noch in der kommenden Woche. Und danach will er das Kinderliedermachen ruhiger angehen lassen. Sei ihm gegönnt. Danke für die letzten Jahre. Und natürlich heute noch was zum Thema Advent. Alle Jahre wieder geht nämlich ein Licht aus Bethlehem auf Reisen, das sogenannte Friedenslicht von Bethlehem. Seit 38 Jahren ist es eigentlich immer das Gleiche.
Ja, das Licht wird jedes Jahr in der Geburtsgrotte Jesu tatsächlich entzündet von einem Kind, das extra aus Österreich dann dahin reist. Das ist ursprünglich eine Aktion vom österreichischen Rundfunk. Und dann wird das gut verpackt und im Flugzeug dann nach Österreich geflogen. Und von da holen Pfadfinderinnen und Pfadfinder das dann ab und verteilen das in ganz Europa.
Tja, der österreichische öffentliche Rundfunk. Da soll noch einer sagen, der öffentliche Rundfunk würde zu nichts taugen. Pfadfinderinnen wie Anne Segbers von der deutschen Pfadfinderschaft St. Georg, die macht sich nämlich jetzt auch wieder auf den Weg und bereitet gerade auch die Aussendungsfeier im Kölner Dom vor. In diesem Jahr ist das alles ein bisschen anders. Dieses Mal kommt das Licht sozusagen über Bande, denn die AG Friedenslicht, die hat vor ein paar Tagen entschieden, angesichts der Situation im Heiligen Land besser kein Kind ins Westjordanland zu schicken, finde ich eine gute Idee.
Sondern auf ein Licht zurückzugreifen, das in Steyr in Österreich in einer Wallfahrtskirche eben aufbewahrt wurde die ganze Zeit. Das machen tatsächlich viele Pfadfinderinnen und Pfadfinder auch in Deutschland, dass das Licht das ganze Jahr über in einer Kirche brennt, so ein bisschen wie ein ewiges Licht und dass das die ganze Zeit gehütet wird, sodass man die ganze Zeit was davon hat.
Ja, und genau da kann man jetzt auch drauf zugreifen, ob nun direkt aus Bethlehem oder im vergangenen Jahr aus Bethlehem nach Österreich gekommen und dort aufbewahrt das Friedenslicht. Licht ist ein starkes Zeichen der Hoffnung und das bedeutet vielen Menschen immer noch sehr, sehr viel.
Das haben wir in der Corona-Zeit gemerkt, als wir da ja nicht zusammenkommen durften, wie alle trotzdem gesagt haben, aber das Licht kommt doch, oder? Wie läuft das denn? Das geht doch nicht. Es kann doch nicht Weihnachten sein ohne dieses Licht. Das fand ich ganz schön und das zeigt eben einfach auch Kindern und Jugendlichen, ja, ein kleines Licht kann eben einen großen Unterschied machen. Es geht vielleicht auch nicht immer um die großen Kriege der Weltregionen, wo auch Kinder und Jugendliche natürlich denken, was soll ich da tun? Da kann ich nichts machen, sondern auch um den Frieden im Kleinen bei jedem von uns. Und das ist eben das, was wir auch immer in unseren Aussendungsfeiern vermitteln
Und
wollen.
auch bei euch in euren Bistümern wird das Friedenslicht ankommen. Im Kölner Dom zum Beispiel findet die Aussendungsfeier am 3. Advent 15 Uhr statt. Und danach geht das Licht dann im Erzbistum Köln auf Reisen. Und wann es bei euch in euren Bistümern, egal wo ihr mich jetzt gerade hört, passiert, erfahrt ihr am besten in eurer Gemeinde.
Die Inspiration.
Ein Reel bei Instagram ging bei uns ziemlich gut viral, und zwar zeigt es den neuen Kardinal Ladislav Nemet. Das ist der neue Erzbischof von Belgrad in Serbien. Er hat uns in diesem Reel nämlich erklärt, dass der Papst ziemlich cool drauf sein kann. Hört mal, wieso.
Er hatte diesen blauen Fleck am Gesicht, man konnte das sehen. Und als er uns nach der Messe begrüßt hat, neben mir stand der Kardinal aus Tokio, und er hat ihn gefragt: Heiliger Vater, was ist passiert? Und er hat kein Wort gesagt, nur so gezeigt, als ob jemand ihn aufs Gesicht geschlagen hätte. Und ich habe gefragt, war es ein Priester oder ein Kardinal? Und er hat gesagt, das war ein Priester, den ich nicht zum Kardinal ernannt habe.
Tja, und diese Geschichte, die wird nun wohl für immer an Papst Franziskus hängen bleiben, den blauen Fleck, den er sich in Wirklichkeit durch einen Stoß am Nachttisch zugezogen hat, war kein Schlag ins Gesicht. Das war das Sonntagslicht für heute. Ich wünsche euch einen schönen dritten Advent, einen schönen Gaudete-Sonntag und eine schöne weitere besinnliche Zeit auf Weihnachten zu. Nächste Woche hören wir uns wieder. Macht's gut. Ciao.